Unbeschwertes aus der chinesischen Medizin. Ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin. Folge 21. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Kinder mit Akupunktur behandeln. Mein Name ist Anna Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Und heute spreche ich mit Katrin Puchkopf. Hallo, liebe Katrin.
Hallo, liebe Anne.
Wir kennen uns noch aus der Akupunkturausbildung, da warst du meine Dozentin. Und ja, du bist schon länger Heilpraktikerin, seit 1999. Oh Gott. Okay, nach einem Praktikum in einer naturheilkundlichen Klinik eröffnetest du 2002 deine Praxis in Dreieich. Du machtest eine Aus- und Fortbildung in Kinesiologie, Touch for Health 1 und 2, Phytologie sowie die Akupunkturausbildung im ABZ Mitte in Offenbach, die du 2005 mit dem Diplom der AGTCM abgeschlossen hast. Seither hast du zahlreiche Weiterbildungen gemacht, unter anderem auch zu unserem heutigen Thema, nämlich der Kinderakupunktur. Und, was ich sehr bewundere, aktuell absolvierst du eine Ausbildung in systemischer Beratung und wahrscheinlich gibt das auch nochmal einen neuen Blick auf die familiären Konstellationen in der Praxis,
nicht? Ja, tolle Bereicherung, auf jeden Fall.
Seit 2006 bist du außerdem Dozentin am ABZ Mitte. 2015 bis 2021 warst du auch im Vorstand und in der Schulleitung des ABZ Mitte. Und dann warst du auch Referentin auf dem CCM-Kongress in Rothenburg in den Jahren 2013, 15 und 23. Und du bist auch nach China gereist, 2011, zu einer klinischen Fortbildung bei Dr. Wang Yui in Beijing. Ja, wie kamst du überhaupt dazu, Kinder zu behandeln?
Ja, danke schön erstmal für die Vorstellung, liebe Anne. Ich freue mich, da zu sein. Also erst einmal liegen mir Kinder am Herzen. Und ich wurde schwanger im dritten Jahr meiner TCM-Ausbildung am ABZ Mitte. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass der inspirierende Unterricht meiner so geschätzten Kollegin Ruthild Schulze, die dort als Expertin zum Vorhimmel und der Schwangerschaft unterrichtet, mit dazu beitrug, dass der ersehnte himmlische Funken landen konnte. So schwanger hatte ich in meinem Umfeld vermehrt mit werdenden Müttern und jungen Familien zu tun. Und natürlich auch mit der Absicht, dass mein Sohn davon profitieren kann, entschied ich mich als erste Weiterbildung für die Kinderakupunktur. Damals noch von unserem britischen Kollegen Julian Scott unterrichtet, das war ein großes Glück. Julian ist sozusagen die Koryphäe, also der Vorreiter in diesem Gebiet. Er hat die Kinderakupunktur nach Europa gebracht und die von ihm stammende Fachliteratur ist seit Jahrzehnten das maßgebliche Standardwerk. Da wird mir gerade noch mal bewusst, wie dankbar ich bin, zur Kinderakupunktur gekommen zu sein. Eine meiner besten Entscheidungen nach meiner Schwangerschaft.
Aber welche Fähigkeiten braucht denn eine Therapeutin in besonderem Maße, um Kinder behandeln zu können?
Also ich denke mal, man sollte es vor allem wollen. Und natürlich ist es hilfreich, sich für Kinder zu interessieren, neugierig zu sein, was sie beschäftigt und wie sie die Welt so sehen und sich darauf auch einlassen können. Viele PraktikerInnen haben die Vorstellung, dass die Praxisarbeit mit Kindern schwierig ist, doch ich finde, sie ist nur anders. Ich vergleiche Kinder gerne mit zarten Knospen, so wie sie jetzt im Frühling so schön sprießen. Und nicht nur wer gärtnert, weiß, wie behutsam mit den Sprösslingen umzugehen ist, damit sie weiter wachsen. Kinder sind vulnerabler, fragiler, entsprechend braucht es im Umgang mit ihnen viel Feingefühl. Ihre Antennen sind zudem sehr sensitiv, also sie nehmen selbst die kleinsten Schwingungen wahr. Und sie können sich verdammt gut merken, was man wie genau gemacht hat, welchen Punkt man gewählt hat und so weiter. Da hilft eine Gewissenhaftigkeit bei der Dokumentation der Behandlung. Genauso können sie schnell ungestüm werden und zu Wildwachstum tendieren. Sie befinden sich schließlich in der Holzphase ihres Lebens und da ist es sozusagen ihr Job, Grenzen auszutesten. Sie sind unberechenbar, manchmal wie Young auf zwei Beinen. Da hilft eine gute Intuition und Flexibilität. Am wichtigsten ist wahrscheinlich Freude an Kindern und ein Herz für Kinder zu haben, denn das spüren sie, das merken sie.
Mhm. Also ich gehöre ja auch zu den Therapeutinnen, die sich nicht getrauen, Kinder zu behandeln, weil ich habe Angst, die zu akupunktieren. Aber ich habe dann auch mal Artikel von dir gelesen und gesehen, aha, es gibt ja noch viele andere Optionen. Welche nutzt du?
Also ich kann diese Angst auch gut verstehen, liebe Anne. Aber ging es dir bei Erwachsenen nicht anfangs vielleicht genauso?
Nee.
Nee, also mir schon. Und ja, also in der Kinderakupunkturweiterbildung, die Rutelt und ich gemeinsam unterrichten, ist es zumindest unser Anspruch, den TeilnehmerInnen all das an die Hand zu geben, was sie benötigen, um sich zuzutrauen, auch Kinder mit Akupunktur zu behandeln. Und dazu gehört zum Beispiel die Gentle Needle Technik, die Julian Scott entwickelt hat. Das ist also eine ganz sanfte, nahezu schmerzfreie Art des Akupunktierens. Und es reichen ja auch schon sehr dünne und kurze Nadeln. Und dazu sollte man wissen, dass die Nadeln ans Alter angepasst auch nur sehr kurz liegen bleiben. Also bei Säuglingen reicht schon rein raus. Und vor der ersten Nadelung eines Kindes, da hatte ich schon auch ganz schön Schiss. Das ist jetzt so 20 Jahre her. Und da rief mich eine Bekannte an am Wochenende. Die Alternative war wahrscheinlich der ärztliche Notdienst, wo sie nicht hin wollte. Ja, und sie war ganz verzweifelt, weil ihre 8 Monate alte Tochter schon ja, stundenlang weinte, fiebrig war, sich gar nicht beruhigen ließ. Und ja, sie fragte, ob ich eben vorbeikommen könne. Und ja, wie sich herausstellte, hatte die eine Otitis media, also eine Mittelohrentzündung. Und mit dem Wunsch, aber der Mutter und auch der Tochter zu helfen und dem Vertrauen in das Gelernte, entschloss ich mich dann 3E5 und Gallenblase 34 zu nadeln. Und in dem Moment, wo ich nur 3E5 die Nadel platziert habe, da guckte mich das Kind verdutzt an und der Zauber war irgendwie vorbei. Also vom Weinen in wirklich mich angucken und ja, es war gut einfach. Und das war natürlich eine super schöne erste Erfahrung und ja, so gesehen, also Kinder profitieren so wundervoll von der Akupunktur und regulieren ihr Qi in der Regel noch viel schneller als wir Erwachsenen, sodass uns das eher motivieren sollte, sie zu nadeln. Inzwischen durfte ich schon sogar so experimentierfreudige Kinder erleben, die vor lauter Begeisterung mir regelrecht die Nadel aus der Hand nehmen wollten. Und ja, um es mal selbst an sich auszuprobieren, so ganz nach dem Motto, darf ich jetzt auch mal? Aber ja, Kinder, also bei Kindern, die zu großen Respekt oder gar Angst vor den Nadeln haben, was wir oft bei Schwäche im Wasserelement beobachten können, setze ich dann zum Beispiel die Lichtnadel, also den Laser, auch ein. Aber allein die Akupressur kann natürlich auch schon sehr wirkungsvoll sein. Und ausgewählte Akupunkturpunkte können auch mit so kleinen Goldkügelchen oder Kuhnelkensamenflästerchen stimuliert werden. Innerlich können Kräuter gut unterstützen. Die werden von den Kleinen am liebsten auf Himbeersirup-Basis toleriert. Und natürlich ist auch die Moxibustion eine sehr effektive Methode, je nach Alter und Behandlungsziel mit unterschiedlichen Techniken. Einfach und dennoch total wertvoll sind auch sanfte Massagen mit Schröpfköpfen oder Tuina. Das unterscheidet sich bei den Kindern nochmal ein bisschen. Da wird zum Beispiel bei den Kleinen das in Form von rhythmischen Ausstreichungen durchgeführt. Und die Methoden eignen sich zum Beispiel auch ideal, um sie Eltern für die Heimanwendung anzuleiten, weil das schätzen viele sehr, da sie so auch selbst was tun können und zur Gesundung ihres Kindes beitragen können. Zu meinem Repertoire zählen auch noch eine kleine Auswahl an klassischen homöopathischen Mitteln, Schüsslersalzen, Wickeln und Ähnlichem. Und auch das sind Inhalte der Kinderakupunktur-Weiterbildung.
Ich habe diese Folge Punkt, Punkt, Komma, Strich genannt, weil ich in einem Artikel von dir gelesen hast, wie du die Meridiane am Bauch spielerisch mit dem Tigerwärmer stimulierst, indem du dein Gesicht malst. Welche spielerischen Elemente verwendest du? Weil ich könnte mir vorstellen, dass die in der Interaktion mit dem Kind auch eine große Bedeutung haben.
Mhm. Also Punkt, Punkt, das können Magenpunkte sein, Komma, zu den Rennmai von Renn 12 abwärts, Strich, der Mund und dann das Mondgesicht, fertig ist das Mondgesicht, eben der Dickdarmverlauf. Die Kinder und nicht nur die Kleinen lieben das. Und das Mondgesicht bekommt auch noch Haare, Ohren oder was den Kleinen halt sonst noch so einfällt, wie dem letzten Beispiel Nasenpiercing.
Ja, Nasenpiercing.
Trefflich, auch ein Punkt. Ja, da gibt es natürlich eine große Anzahl an kreativen, spielerischen Methoden und da komme ich auch meiner Kindseite immer wieder nah. Soll ich einfach mal ein paar Beispiele aufzählen, so aus der Praxis? Ich denke, welches Instrument wir da auch nutzen, das sollte ja letztlich zum Therapeuten oder zur Therapeutin passen und genauso eben auch zum Patientenkind. Je nach Altersstufe verwende ich zum Beispiel eine Handpuppe, durch die zurückhaltende Kinder sich leichter öffnen können, indem sie mit ihr sprechen. Das ist der Wuff, heißt der, mein Hund und mir wertvoller Assistent. Ich lasse sie malen oder kneten. Die Kinder dürfen mal einen Luftballon so klein oder groß aufblasen, nach wie viel oder wenig Energie sie sich gerade fühlen.
Ja.
In meiner Praxis gibt es eine Messlatte, neben der sie sich selbst, wenn sie können, ihre Größe mit Name und Datum schriftlich festhalten. Kann man immer wieder mal vergleichen. Und auch, was sich sehr bewährt hat, ja, für die Beschreibung ihres Stuhlgangs, also ich frage dann, ob das Stinky, Kaka, Poo oder wie auch immer heißt, habe ich so eine Bilderübersicht, also mit breiigen, knöteligen, wurstförmigen und sonst was Stühlen. Und da brauchen sie also nur noch auf die entsprechende Abbildung drauf zeigen, so für die, die ein bisschen schambehaftet sind, darüber zu reden. Und ich lasse auch mal so spezielle Wünschezettel schreiben, die dann zusammengerollt, angezündet werden und in der Luft schweben. Und ich habe einen ganzen Zoo an Kuscheltieren. Davon dürfen Sie sich das aussuchen, was Sie glauben, dass es die Fähigkeiten besitzt, die Sie gerne hätten. Und dann führt man so einen Dialog zwischen Tier und Kind. Ja, das ist jetzt so eine systemische Methode, das nennt man Externalisierung. Und manchmal bringe ich ihnen sogar einen richtig coolen Zaubertrick bei, mit dem sie ihr Umfeld beeindrucken können. All das kann mir dazu verhelfen, auf verschiedenen Ebenen einen besseren Zugang zu den Kindern zu bekommen und vor allem ihr Vertrauen zu gewinnen. Das ist ganz essentiell. Mir persönlich ist wichtig, dass sie die Behandlung halt auch als was sehr Besonderes und was Positives erleben. So spielerisch und sinnlich kommen sie auch ihrem eigenen Element leichter näher und ich bin davon überzeugt, dass für die Kinder auch eine Entwicklung ihrer Ausdrucksfähigkeit und Kommunikation, ob jetzt zu sich selbst nach innen, aber auch nach außen, eben in vieler Hinsicht bestärkend und somit gesund ist.
Aber jetzt sind ja auch die Eltern dabei, ne? Wahrscheinlich ist es meistens die Mutter, oder?
Ja, wobei sich das auch ein bisschen verändert hat. Ne? Ja. Jetzt so mit der geteilten Elternzeit und so. Und oft kommen sie auch gemeinsam. Also ja.
Und wie gehst du dann mit den Eltern um? Weil ich nehme an, dass die Kinder ja dann auch davon beeinflusst sind, dass ihre Eltern da sind. Vielleicht sind manchmal auch die Eltern mit ein Teil des Problems. Genau, also welche Rolle spielen sie bei der Anamnese? Und auch bei der Umsetzung der Therapie.
Ja, also auf jeden Fall eine sehr große Rolle, liebe Anne. Der Einfluss der Eltern kann gar nicht überschätzt werden. Und hier fand ich mindestens schon so viele Wundertüten wie bei den Kindern selbst. Und so wie wir ja von Epigenetik wissen, berücksichtigen wir auch in der chinesischen Medizin das vorhimmlische Qi. Also erstmal ist ja die Verfassung der Eltern somit auch entscheidend schon zum Zeitpunkt der Zeugung und spielt da eine Rolle. Und ja, gerade bei Müttern mit kleinen Patientenkindern sieht man häufig noch so diese unsichtbare Nabelschnur auch oder spürt die. Ne? Die Eltern in meiner Praxis sind fast ausnahmslos sehr fürsorgliche und gut kooperierende Eltern. Und weil du fragst, also die Anamnese, beginne ich bereits vor dem ersten Termin, nach der Kontaktaufnahme, und zwar anhand eines umfangreichen Fragebogens per Mail, den ich dann bitte ausgefüllt mir zurückzusenden. So kann ich mich beim persönlichen Kennenlernen dann voll auf das Kind und die Begleitpersonen konzentrieren. Es kommen auch schon mal solche Eltern und nicht nur mit Pubertierenden, die total im Klagemodus sind. Die lassen manchmal fast kein gutes Haar an ihrem Kind. Da erinnere ich mich an eine Mutter, die sogar im Beisein ihres 6-jährigen Sohnes, der bei ihr auf dem Schoß saß, zu mir sagte, mein Kind ist böse. Da neigen wir natürlich leicht dazu, uns auf die Seite des Kindes zu schlagen. Es ist ja eh schon das schwächste Glied. Doch gerade auch durch diese Mutter erkannte ich für mich, wie wichtig es ist, neutral und mir bewusst zu bleiben, dass das nur ihre Hilflosigkeit zeigt und auch ihr der herzensgute Wunsch letztlich innewohnt, dass es ihrem Kind besser geht. Also das war ja immerhin der Grund, weshalb sie zu mir kam. Der Junge bekritzelte mir auf dem Weg zur Toilette zwar tatsächlich meine Flurwände, aber das war ja eben auch nur ein Ausdruck seines Problems, für das er halt noch keine andere Lösung wusste. Oft sehe ich auch einfach zu hohe Erwartungen der Eltern an ihr Kind, wenn sich auch hier oft eine gute Absicht und nur das Beste fürs Kind wollen hinter verbirgt. Ähnlich neigen wir Eltern dazu, was ja irgendwo auch verständlich ist, Schwierigkeiten von unseren Kindern fernhalten zu wollen. Doch Kinder lernen eben nur, mit Problemen umzugehen, wenn sie auch mal welche haben. Auch ein Thema bei Eltern können Schuldgefühle sein, die wir ihnen nehmen können. Das existiert häufig, wenn zum Beispiel eine Krankheit vererbt wurde. Oder ich behandle gerade eine stillende Mutter eines Kindes mit starken Hautproblemen. Die kann zum Beispiel kaum mehr was mit gutem Gefühl essen, weil sie merkt, wie eben öfter schlecht sich das dann auch auf die Haut ihres Kindes auswirkt. Bei der Umsetzung der Therapie erlebe ich meist sehr engagierte Eltern, manchmal sogar übermotivierte. Da erinnere ich mich vor allem an einen Elternpaar, das unbedingt wollte, dass ich ihren 5-jährigen Sohn akupunktiere, weil der Vater, der auch Arzt war, also Allgemeinmediziner, wohl davon gelesen hatte, dass Akupunktur die Entwicklung ihres autistischen Sohnes fördern könne. Und vor der ersten Behandlung habe ich, wie ich das immer mache, den Eltern wie auch dem 5-jährigen Jungen erklärt, dass ich nichts tun werde, was er nicht möchte. Und obwohl das Eis zwischen uns gebrochen war, also wir hatten uns sogar richtig ins Herz geschlossen und die Eltern waren ganz erstaunt, dass der zu mir auf den Schoß kam und sogar richtig anschmiegsam war, reagierte der Junge aber immer spürbar ängstlich, sobald ich ihm mit der Nadel näher kam. Doch die Eltern wollten unbedingt, zu seinem Besten versteht sich, dass ich ihn nadele. Von Laserakupunktur hatte der Vater schließlich nichts gelesen, davon war er nicht so überzeugt. Ich blieb dabei, die Abwehr des Patientenkindes zu respektieren und versuchte halt eine Lanze zu brechen für die Laserakupunktur. Die baten mich immer wieder und kamen mit Versuchen, den Jungen abzulenken, also auf dem Handy seine Lieblingsmusik zu spielen, ihm Süßigkeiten als Belohnung anzubieten. Und also ich fühlte mich damit absolut nicht wohl und blieb dabei und machte weiter mit der Laserakupunktur und Tigerwärmer. Und die Eltern waren fleißig zu Hause am Massieren. Glücklicherweise hat der Junge nach einigen Behandlungen tolle motorische Fortschritte gemacht und ich konnte erst so richtig im Nachhinein erkennen, wie wichtig es hier war, standhaft zu bleiben oder geblieben zu sein. Und mein Gefühl sagt, es war sogar entscheidend, dass dieser Junge erfahren durfte, dass die von ihm abgesteckten Grenzen nicht überschritten wurden. Also er lebte vielleicht sogar zum ersten Mal in seinem Leben Autonomie, also Selbstbestimmung.
Das ist ja verrückt. Also autistische Kinder hätte ich jetzt nicht als erstes in deiner Praxis erwartet. Was siehst du denn so am häufigsten bei den Krankheiten oder Krankheitsursachen auch? Also ich kann mir denken, Ernährung spielt da auch eine Rolle, ne?
Auf jeden Fall.
Welche Syndrome siehst du am häufigsten bei Kindern?
Mhm. Ja, also zum einen hängt das natürlich auch von der Altersstufe ab. Ja, also und schon bereits während der Schwangerschaft oder des Geburtsvorgangs können ja negative Ereignisse und Einflüsse des Qi eines Kindes massiv zerstreuen und schwächen. Und vor allem in der Anamnese von Kindern mit chronischen Erkrankungen lese ich oft von solchen bereits anfänglichen Schwierigkeiten. Umso jünger die Patientenkinder sind, desto weicher und weniger ausgereift sind ihre Zhangfu. Und das Qi verlässt leichter seinen Pfad, heißt es. Im Kleinkindalter sind vor allem die Funktionskreise Milz und Lunge, also Taiyin, gefordert. Kein Wunder bei so viel Transformation, die zu bewältigen ist. Und zwar körperlich wie mental, ne? Und entsprechend treten häufig die von dir vermuteten Verdauungsbeschwerden und durch Feuchtigkeit hervorgerufene Erkrankungen auf.
Und Erkältungen, so, also Infektionen.
Mhm. Das kommt dann meistens so im Kindergartenalter. Mhm. Also wenn dann der Kontakt untereinander vermehrt ist und ne, das klassische Ping-Pong-Spiel. Ja, aber die Ernährung spielt natürlich schon eine sehr große Rolle und da ja, besteht ein besonders großes Verbesserungspotenzial bei den Kindern. Ich erinnere mich an eine 5-Jährige mit Nahrungsmittelakkumulation, die allein schon durch das Weglassen von Eis und Bananen, na gut, ja, immer was gut schmeckt, aber von ihrer Allergie verabschieden konnte. Ja, einfach weil zu viel von den Schleimproducern auf dem Speiseplan standen. Ich kann aber auch die Eltern beruhigen, deren Kinder sich mal eine Phase lang nur mit Spaghetti, mit Tomatensauce ernähren. Die Kids also bekommen in der Regel nicht so schnell einen Mangel, wie man denkt, wenn sonst vieles gut läuft. Ja, dann wie gesagt, ab Kita-Alter so haben wir häufig die Windinvasionen. Und durch den eher Yang-Überschuss der Kleinen trinkt bei ihnen öfter Windhitze als Windkälte ein. Und das sind jetzt eher nicht so die Krankheiten, mit denen Eltern zum ersten Mal in die Praxis kommen. Aber während des Begleitens von Kindern aufgrund anderer Beschwerden tritt das natürlich zwischendurch auch immer wieder auf. Neben so typischen Beschwerdebildern, die es noch gibt, wie Infektanfälligkeit, Kopf- und Bauchschmerzen, Allergien, gerade jetzt auch im Frühjahr ein großes Thema, ADHS zunehmend oder einfach nur Energiemängel, beobachte ich gerade vor allem bei den älteren Kindern und Jugendlichen seit der Pandemie einen gravierenden Anstieg an Angststörungen auch. Ja. Hier ist neben der Mitte auch der Nierenfunktionskreis geschwächt, häufig einhergehend mit Blutmangel. Natürlich spielt da auch ursächlich eine große Rolle das Überangebot an Medien, muss man einfach benennen, ja, und die vielen Möglichkeiten zu früh, an zu viele und auch nicht altersgemäße beängstigende Inhalte zu kommen. Gerade die Tage las ich, dass psychische Erkrankungen bei den 10- bis 19-Jährigen inzwischen die häufigste Ursache, also insgesamt ein Drittel, auf Nummer 1 der Krankenhauseinweisungen sind. Also noch vor Verletzungen, ja, da war ich schon erstaunt, ja, trotzdem. Natürlich führen auch Konkurrenzkämpfe, angefangen unter Geschwistern bis hin zum Schönheitswahn bei Teenies, zu emotionalen Disharmonien. Und genauso Leistungsdruck in der Schule und familiäre Probleme. Also Kinder tendieren auch zur Leber-Qi-Stagnation. Das war übrigens früher und in China lange noch umstritten.
Also Kopf- und Bauchschmerzen bei kleinen Kindern, die können ja alles Mögliche heißen. Wie kriegst du das dann raus, was denen fehlt?
Ja, also das, da haben wir natürlich verschiedene diagnostische Möglichkeiten. Bei den unter 3-Jährigen, man muss ja unterscheiden, ist es natürlich noch mal schwieriger, weil die sich auch gar nicht mitteilen können. Ne? Also und auch sonst, kleine Kinder haben natürlich ein viel eingeschränkteres Vokabular. Aber wir können über den Stuhlgang zum Beispiel, wenn es jetzt Bauchschmerzen betrifft, allein schon über die Ernährungsgewohnheiten auch ganz vieles herausfinden. Also häufig, wenn ich mir den ausgefüllten Fragebogen durchlese, dann habe ich schon so Vermutungen und später kann ich anhand der Fingervene oder des Pulses und der Zunge entweder eben darin Bestätigung finden oder nicht.
Und manchmal ist das gar nicht der Bauch, oder? Also meine Kinder haben immer gesagt, sie haben Bauchschmerzen, dann hatten sie aber vielleicht auch noch was ganz anderes.
Ja, also wenn immer die Bauchschmerzen irgendwie freitags morgens, wenn in der dritten Stunde die Doppelstunde Mathe ansteht oder so, auftaucht, dann sollte man auch auf Ideen kommen. Natürlich, also ich meine, Kinder können auch, die können spontan sich erbrechen, wenn sie wollen. Also da das Qi folgt da wirklich auch der Vorstellungskraft. Da ist schon, steckt viel dahinter. Also da gebe ich dir recht. Da müssen wir genau hinschauen und hinhören und hinspüren.
Wie ist denn so ein typischer Krankheitsverlauf bei Kindern? Die haben ja noch viel mehr Yang, ne?
Ja.
Und ich kann mich erinnern, meine haben auch immer sehr hohes Fieber gehabt. Das ist typischerweise so, oder?
Das kommt ganz drauf an. Sage ich was zu? Du meinst also jetzt auch so konkret beim Eindringen eines pathogenen Faktors, wie der Krankheitsverlauf ist?
Ja.
So, ja, also grundsätzlich ist ja das Blut noch kärglich und das Qi schwach, wie es im Lingshu beschrieben steht. Und sie sind grundsätzlich schon mal anfälliger, die Kinder, als wir Erwachsenen. Ihr Weiqi muss erst ausreifen. Und wir unterscheiden in zwei Grundtypen. Ein Shi- und ein Xu-Typ, also Fülle- oder Leere-Typ. Bei einem Shi-Typ, und so klingt es bei deinen Kindern, ist davon auszugehen, dass sehr schnell und je nach pathogenem Faktor sehr heftig und mit hohem Fieber erkrankt wird. Das ist durchaus wünschenswert, denn angemessenes Fieber zumindest, ja, ist unser Freund und Helfer. Und darunter verstehe ich auch ein gesundes Kranksein. Wichtig ist, das Kind beim Eliminieren des pathogenen Faktors gut zu unterstützen. Daher mache ich auch Hausbesuche. Also bei Fieber sollten Sie nicht das Haus verlassen. Und ja, wobei selbst auch eine telefonische enge Begleitung kann für die Eltern schon eine große Erleichterung sein. So schnell und heftig wie Kinder krank werden, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, aber ändert sich auch Kälte in Hitze, Fülle in Leere. Und aber das Positive ist, sie werden in der Regel auch schnell wieder gesund. In den Klassikern heißt es, die Zangfu sind frisch und klar und von Geist durchdrungen. Das heißt, sie erholen sich schnell wieder.
Was sind deine Erfahrungen zum Thema Restpathogene und Antibiose?
Ja, das ist gerade bei Kindern auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt, liebe Anne. Durch die unreifen Zangfu und das noch nicht ausgereifte Weiqi bei Kindern sehen wir häufig diese pathogenen Restfaktoren, wie wir sie nennen. Symptome, die das zum Ausdruck bringen können, sind zum Beispiel so helle, putrige Hautstellen auf den Wangen, ein etwas so verklärter, stumpfer Blick, dann zurückbleibende Lymphknoten am Hals, Energieeinbrüche, genauso auch wie Hyperaktivität oder chronische oder rezidive Symptome wie dann ständig wiederkehrende Hals- oder Ohrschmerzen, je nachdem, wo der pathogene Restfaktor schlummert. Manche Kinder sind dadurch auch von ihren Gefühlen abgetrennt. Die Symptome können Wochen bis Jahre bestehen. Und sie treten mal mehr und mal weniger in Erscheinung, je nachdem, wie viel Qi gerade vorhanden ist. Also mit viel Qi kann so ein pathogener Restfaktor durchaus auch mal kompensiert werden. Die Ursachen sind nicht richtig ausgeheilte Krankheiten, wenn zum Beispiel zu früh wieder in die Schule gegangen oder anderweitig belastet wurde. Auch Antibiosen und Impfungen fördern einen pathogenen Restfaktor. Da wird ja die Weiqi-Schicht umgangen. Dann eben so frühes Absenken des Fiebers, auch ein unnatürlicher Weg. Aber es kann auch einfach ein Rest bleiben, wenn das Weiqi zu schwach war, um einen pathogenen Faktor völlig rauszuwerfen. Es gibt da das Bild der Leiche, die im Keller liegen bleibt. So an grober Strategie ist entscheidend, den meist damit einhergehenden verhärteten Schleim zu erweichen und das Qi zu stärken, um den mit dem pathogenen Faktor dann auszuleiten. Es ist wichtig zu wissen, dass das, sobald das gelungen ist, bei den Kindern, das mit einem richtig schlechten Benehmen einhergeht, darauf sollte man die Eltern vorbereiten. Dann lässt sich das immerhin zuordnen und leichter aushalten.
Also während sie das Restpathogen sozusagen ausscheiden.
Genau, oder wenn es dann ausgeschieden ist. Genau, das, unter anderem wird da sehr viel Hitze freigesetzt nochmal. Ja, und dann kann sich das ausdrücken in, ja, dass sie einfach sehr anstrengend sind und vielleicht auch richtig, ja, so eklig wie der pathogene Restfaktor war, dieser verhärtete Schleim.
Das machst du mit Akupunktur?
Durchaus auch, genau. Also das ist der Beilau, einer der Extrapunkte, der da vor allem eine große Rolle spielt. Am besten beraten wir die Eltern von vornherein so, dass es gar nicht erst zu so einem pathogenen Restfaktor kommt.
Im Juni diesen Jahres, also 2025, beginnt eine Fortbildung zur Kinderakupunktur im ABZ Mitte, die du zusammen mit Ruthild Schulze anbietest. Für wen ist diese Fortbildung geeignet und was wird darin vermittelt?
Ja, danke Anne. Schön, dass ich hier die Gelegenheit habe, unseren Kinderakupunkturkurs noch mal kurz vorzustellen. Ich denke, mit meiner liebenswerten Kollegin Ruthild, die ein riesen Erfahrungswissen besitzt, wirklich spannende Inhalte an den 2x3 Tagen zu teilen. Wer Ruthild noch nicht kennen sollte, kann sie übrigens auf dem Kinderheilkundetag in Rothenburg auf dem TCM-Kongress erleben. Unsere Weiterbildung findet inzwischen zum 4. oder 5. Mal, ich weiß es gerade gar nicht genau, statt. Die ersten beiden Male war das noch zusammen mit Barbara Möller. Die Zielgruppe sind TCM-TherapeutInnen, von frisch Ausgebildeten bis hin zu PädiaterInnen, die schon jahrzehntelange Erfahrung haben und die den Wunsch hegen, zukünftig Kinder mit chinesischer Medizin sicher und mit Zutrauen zu behandeln. Wir lernen gemeinsam die Besonderheiten der Energetik von Kindern und beim Diagnostizieren von Kindern. Wie erwähnt, wird bei den unter 3-Jährigen zum Beispiel die Fingervene anstatt des Pulses betrachtet. Wir werden viel Freude daran haben, die Herausforderungen in der Elternarbeit zu beleuchten und tauschen praxisnahe Strategien dazu aus. Wir vermitteln praktisch die erwähnte Gentle Needle Technik und wenn es sich organisatorisch umsetzen lässt, demonstriere ich auch Behandlungen mit Patientenkindern. Es werden viele der am häufigsten auftretenden Beschwerdebilder durchgesprochen, wie Verdauungsprobleme, Enuresis, also Bettnässen, Schlafstörungen, auch weit verbreitet, Infekte, Husten, Asthma, Fieber, Ohr, Hals, Kopfschmerzen und so weiter. Und gut, dass wir darüber gesprochen haben, wir sollten den Inhalt unbedingt auch um die Behandlung von Angststörungen ergänzen.
Okay, ich stelle dir noch die letzte Frage, oder?
Ja, zum Schluss.
Zum Schluss. Möchtest du noch etwas zur Kinderakupunktur sagen, wonach ich noch nicht gefragt habe?
Erst einmal, liebe Anne, möchte ich sagen, dass du wundervolle Fragen gestellt hast. Vielen Dank dafür und überhaupt hat es mir große Freude mit dir gemacht.
Mir auch.
Und ja, es gibt noch so ein inneres Herzensbedürfnis, das ich habe, rein den Kindern zuliebe, die uns so sehr brauchen. Kinder in der Praxisarbeit sind eine unglaubliche Bereicherung. Sie wissen die Einflussmöglichkeiten durch die chinesische Medizin enorm zu schätzen und es sind die dankbarsten Patientinnen, die man sich nur wünschen kann. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn der Bekanntheitsgrad von Kinderakupunktur und die Anzahl an KinderakupunkteurInnen weiter zunimmt. Und vielleicht trägt dieser Podcast ja ein klein wenig dazu bei.
Das hoffe ich und wünsche ich auch, weil ich fand, das war jetzt wirklich sehr überzeugend und berührend auch. Also ich kann mir dich gut vorstellen in der Praxis mit den Kleinen und wie ihr auch zusammen Spaß habt.
Ja.
Vielen lieben Dank.
Danke dir auch, Lisa. Danke.